Ja, ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen, auch die Gäste, die sich vorhin nicht vorgestellt haben. Ob sie nun zum ersten oder wiederholten Male hier sind, wir freuen uns über alle, die gekommen sind, um das Wort Gottes zu hören. Das wollen wir jetzt miteinander aufschlagen und lesen, betrachten. Eine Stelle, die heute Morgen sogar schon im Gebet angeführt wurde, zitiert wurde, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6. Ich gebe zu, für mich ein ungewöhnlicher Text, ich predige ja selten aus den Evangelien. Markus 6, Vers 45 bis 52. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Wahrscheinlich ist sie allen von uns gut bekannt. Aber einfache Geschichten haben es manchmal ganz besonders in sich. Markus 6, Vers 45 folgende. Und sogleich nötigte er, Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden, war das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging, und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst, und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redet sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Es geht heute Morgen um unseren Glauben. Und wenn es um Glauben geht, dann müssen wir zunächst zwei ganz verschiedene Arten von Glauben unterscheiden. Nämlich, die Bibel spricht vom rettenden Glauben und vom vertrauenden Glauben. Der rettende Glaube entsteht so: Ein Mensch hat die Wahrheiten der Bibel gehört, er weiß, Gottes Wort ist Wahrheit, er gibt diesem Wort Recht und erkennt, dass er somit auch vor Gott ein Sünder ist, ein Schuldiger, ein verlorener Mensch. Aber er bleibt da nicht stehen, er tut Buße, er kehrt um, er ändert seinen Sinn, er ändert seine ganze bisherige Lebensrichtung, er bekennt seine Schuld, er setzt sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus und auf sein am Kreuz vollbrachtes Opfer für Sünden. Und er nimmt im Glauben die Vergebung Gottes an und erfährt im Glauben die Errettung. Er weiß, ich bin jetzt nicht mehr verloren, ich bin errettet. Ich gehöre jetzt meinem Herrn. Er hat mich errettet. Als der Gefängnisdirektor von Philippi in jener Nacht durch das Erdbeben geweckt wurde und aus dem Schlaf fuhr, und fragte, liebe Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? Da bekommt er die schlichte Antwort von Paulus und Silas, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das ist rettender Glaube. Wenn ein Mensch sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt, nicht mehr auf sich und seine guten Taten, nicht mehr auf irgendeine Kirche oder Organisation, nicht mehr auf Wohltätigkeit und Anständigkeit, sondern er setzt im Blick auf die ewige Errettung sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, der alles für alle am Kreuz getan hat und den Gott auferweckt hat am Auferstehungsmorgen. Frage: Warum sind eigentlich einige unter uns noch nicht in diesem biblischen Sinn errettet? Warum? Entweder sie sind noch nicht wirklich Sünder geworden in ihren eigenen Augen, noch nicht wirklich. So schon, ja, ja, wir sind ja alle kleine Sünderlein, das kann man sogar an Fasching singen, ja. Oder in dem Sinn, nobody is perfect, niemand macht alles richtig, das gestehen wir schon zu, aber im wirklichen Sinn ein Sünder werden, ein verlorener Sünder, erschrecken vor der Heiligkeit Gottes und wissen, ich gehe verloren, ich komme in die Hölle, wenn ich so weiterlebe, samt meiner guten Arten und Anständigkeit und Zugehörigkeit zu irgendeiner religiösen Gemeinschaft. Ich gehe verloren. Da muss einmal ein heiliges Erschrecken kommen. Und dann fragt ein Mensch so, wie jener Gefängnisdirektor, dann fragt er, was muss ich denn tun, um errettet zu werden? Und dann versteht er die Antwort der Bibel, das wird ihm der Geist Gottes zeigen. Er wird den Scheinwerfer auf das Kreuz Jesu strahlen lassen und wird sagen, da starb einer für dich und den brauchst du und den musst du annehmen, um errettet zu werden. Und wenn das ein Mensch macht, wenn er sein Vertrauen wirklich ganz und allein auf Jesus und die Gnade Gottes setzt, dann wird er errettet. Das ist errettender Glaube. So, nun spricht die Bibel aber auch von vertrauendem Glauben. Wenn so ein Sünder, wie ich es war und wir alle, wenn so ein Sünder den Herrn Jesus als Herrn und Retter erfasst hat, dann wird ihm die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Er bekommt das, was er in sich nicht hat und nicht erarbeiten kann. Er bekommt es geschenkt. Und der ehemalige Sünder wird von Gott gerecht gesprochen, für gerecht erklärt. Er ist jetzt ein Gerechter. Und die Bibel sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er fängt an, aus Glauben zu leben. Das heißt, er beginnt mit dem unsichtbaren Gott zu leben, zu rechnen, bis in die Alltäglichkeiten des Alltagslebens hinein, von dem wir eben gehört haben, von Andrea. Er beginnt aus dem vertrauenden Glauben zu leben. Er beginnt dem Herrn im Blick auf Essen und Trinken und Kleidung zu vertrauen. Irgendwie versteht er das. Der große Gott, der sich um meine Errettung gekümmert hat, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht einmal die Ewigkeit in der Hölle verbringen muss, der Gott, der wird sich erst recht darum kümmern, dass ich was zum Anziehen habe und was zum Essen. Und er beginnt dem Herrn auch im Blick auf Arbeitsstelle zu vertrauen und Praktikumsplatz und Lebenspartner und Familie und Kindererziehung und all die Dinge. Er beginnt immer mehr sein ganzes Leben so in dieses Vertrauen hineinzunehmen. Gott sorgt für mich. Und er fängt auch an, dem Herrn im Blick auf seine Gesundheit und die ganze Lebenszeit zu vertrauen. Und auch darauf, dass die Rente noch reichen wird, ja, auch wenn es immer dünner wird mit der Rente und alle schon in Panik kommen. Er fängt an, dem Herrn zu vertrauen. Es wird auch noch mit der Rente reichen, wenn ich mal so weit bin, gell? Es dauert noch ein paar Jahre, aber es wird dann auch reichen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Fisch lebt im Wasser, der Vogel lebt in der Luft und ein Christ lebt im Glauben. Das ist sein Lebenselement. Ein Christ lebt im Glauben. Und dieser vertrauende Glaube, der ist nicht statisches, sondern etwas sehr Dynamisches. Er kann wachsen, er kann auch abnehmen, er kann schwanken. Das hat man da nicht in der Tasche, so vom ersten Tag an der Bekehrung. Jetzt lebe ich nur noch im Glauben, jetzt lasse ich das alles so locker hinter mir, was die anderen Menschen sehr schwer durchschüttelt. Nein, nein, er beginnt im Glauben zu leben und dieser vertrauende Glaube, er muss wachsen. Schaut, und darum geht's heute Morgen. Wie steht es um unsere Vertrauensbeziehung zu Gott? Haben wir einen schönen Wetterglauben? Oder haben wir ein krisenfestes Vertrauen auf unseren Herrn? Ich meine, dieser schlichte Text aus dem Markus-Evangelium kann uns helfen, uns da mal ein wenig zu prüfen. Das ist legitim, das ist erlaubt, sich selbst auch mal zu prüfen. Dazu werden wir sogar in der Bibel aufgefordert. Sehen wir zuerst, was ist eigentlich ein starker Glaube? Was ist ein starker Glaube? Der Herr Jesus schickte die Jünger mit dem Boot voraus, während er allein auf den Berg hinaufstieg, um zu beten. Die Jünger ruderten über den See, wie sie es schon oft zuvor getan hatten. Einige von ihnen kamen aus der Gegend, die waren da groß geworden, am und auf dem See. Bis hierhin währte die Idylle. Dann kam nämlich Wind auf. Starker Wind. Und der Wind war ihnen entgegen. Gegenwind. Wie hätte in dieser Situation ein starker Glaube ausgesehen? Ich muss im Konjunktiv formulieren, denn die Jünger hatten keinen starken Glauben. Wie hätte starker Glaube ausgesehen? Da ist ein Sturm aufgekommen, aber unser Herr ist auf dem Berg, er betet und er sieht uns. Das genügt. Der Herr ist auf dem Berg und er sieht uns. Wir vertrauen ihm. Er wird uns nicht untergehen lassen. Er hat gesagt, wir sollen vorausfahren, also wird er noch nachkommen. Und zwar zu seiner Zeit. Er ist der Herr. Er hat alles im Griff. God is in control, sagen die Amerikaner, ja? Er hat alles unter Kontrolle. Er verspätet sich nicht. Das wäre ein starker Glaube gewesen in dieser Situation der Jünger. Zweitens, moderater Glaube. Mir ist kein anderes Wort eingefallen. Moderat kommt eigentlich aus der Musiksprache, von der ich gar nichts verstehe, und bedeutet so viel wie nur mäßig bewegt. Moderat, so irgendwie in der Mitte, ja? Heißt so viel wie zufriedenstellender Glaube, Note befriedigend, so mittendrin. Nicht stark, aber auch nicht schwach, so in der Mitte. Moderater Glaube. Wie sieht der aus? Wenn die Jünger zwar geglaubt hätten, dass der Herr Jesus sie vom Berg aus sieht, aber sie hätten vielleicht dennoch gezweifelt wegen des Zeitpunkts seines Kommens. Herr, wenn du uns siehst und wenn du für uns betest auf dem Berg, warum kommst du denn nicht? Warum kommst du denn nicht? Warum greifst du denn nicht jetzt ein? Weißt du, Allmacht kann es sich leisten zu warten. Allmacht kann es sich leisten zu warten. Gott ist nicht unser Oberkellner, der auf das erste Fingerschnalzen kommen muss und unsere Wünsche erfüllen muss. Er kann warten. Das nennen wir moderaten Glauben. Wir wissen zwar, Gott hat alles unter Kontrolle, aber wir fangen trotzdem an zu wanken, weil sich sein Eingreifen hinauszögert. Und drittens, schwacher Glaube. Das ist es, was wir hier sehen bei den Jüngern. Warum? Schaut, zum einen war es noch gar nicht lange her, dass ihr Meister auf demselben See Genezareth den Sturm gestillt hatte, in dem sie gekommen waren, Markus 4, zwei Kapitel vorher. Ab Vers 35 wird berichtet, wie ein Sturm war und Jesus stand auf und stillte den Sturm. Also die Situation war gar nicht neu für die Jünger. Es gab öfters mal starke Winde, die sich entwickelten, vor allen Dingen in den Abendstunden an diesem See Genezareth. Das ist heute noch so. Ich war noch nie dort, aber einige von euch waren dort und die werden es bestätigen. Da können wirklich starke Winde und Stürme entstehen und auch erfahrene Seeleute in Schwierigkeiten bringen. Aber die Jünger kannten diese Situationen und sie hatten einige Zeit vorher erlebt, wie ihr Herr einen solchen Sturm gestillt hatte. Die Jünger hatten also bereits Erfahrung des Eingreifens Jesu und seiner Macht über die Naturgewalten. Es war hier eine Wiederholung. Und zum anderen, was war denn hier in Markus 6 unmittelbar vorausgegangen? Was war hier unmittelbar vorher geschehen? Wenn ihr oben drüber schaut, die Speisung der 5000. Die 12 hatten unmittelbar zuvor erlebt, wie der Herr Jesus mit wenigen Broten und Fischen Tausende von Menschen satt gemacht hatte. Das war direkt vor ihrer Abfahrt auf den See gewesen. Es lag jetzt ein paar Stunden zurück. Ein paar Stunden. Wieso war ihr Glaube schon wieder so mickrig? Ein paar Stunden später auf dem See. Wir finden die Antwort in Vers 52, unserem Text. Markus 6, 52. Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Kardiosklerose. Herzverhärtung. Ja, das steht hier im Griechischen. Genau das Wort steht hier. Es gibt nicht nur multiple Sklerose, sondern Kardiosklerose, Herzverhärtung. Sie hatten die Brote so schnell vergessen. Das heißt, sie konnten keinen geistlichen Gewinn ziehen aus dem, was sie mit Christus erlebt hatten. Sie konnten keinen geistlichen Gewinn ziehen aus dem, was sie mit dem Herrn erlebt hatten. Ihr geliebten Geschwister, geht es uns nicht manchmal ganz ähnlich wie den Jüngern? Wir können heute in irgendeiner Sache den Herrn mächtig erleben. Mein Gott ist so stark, so mächtig und wie wir gesungen haben vorhin. Wir können den Herrn ganz mächtig erleben und wenn morgen eine andere Herausforderung kommt, dann versagen wir. Dann ist manchmal unser Glaube wie weggeblasen. Ist es nicht so? Wie oft habe ich das auch bei mir selbst schon erlebt? Da habe ich gerade erlebt, wie der Herr auf wunderbare Weise ein finanzielles Loch gestopft hat und kurze Zeit später traue ich ihm nicht zu, dass er das Mitarbeiterproblem in der Gemeinde lösen kann, das gerade entstanden ist. Da fehlt ein Hauskreisleiter oder ein Sonntagsschullehrer oder ein Gastgeber für einen jungen Mann aus Frankreich und ich traue dem Herrn nicht zu, dass er auch dieses Problem noch irgendwie lösen wird. Wir sollen lernen, aus dem, was wir mit dem Herrn erleben, geistlichen Gewinn zu ziehen. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, Glaubenserfahrungen, die wir gemacht haben, in einem Tagebuch, in einem geistlichen Tagebuch festzuhalten. Ich weiß, einige von euch machen das. Meine Silvia macht das auch ganz treu. Die Dinge aufschreiben, die Bibelworte, die zur Speise geworden sind, oder auch Erfahrungen, wirkliche Glaubenserfahrungen aufschreiben. Erstens mal würde schon das Aufschreiben helfen, dass es sich tiefer einprägt. Und zweitens könnten wir in einer angefochtenen Situation diese Aufzeichnungen durchlesen und uns die Treue des Herrn vor Augen führen. Keine schlechte Sache. Was könnte uns noch helfen, im Glauben zu wachsen und fest zu werden? Ich nehme mal an, dass hier viele sind, die sich das wünschen. Ich glaube, es kommt ganz entscheidend darauf an, dass wir immer mehr lernen, unser Leben, unser ganzes Leben aus der Perspektive Gottes zu sehen. Schaut, Gott hat mich vor Grundlegung der Welt erwählt. Er hat mich jetzt in dieser Zeit durch sein herrliches Evangelium zu Christus gerufen. Mein Leben gehört ihm. Er hat alle Verantwortung übernommen für mein kleines Leben. Und nun möchte Gott gerne durch mein Leben verherrlicht werden. Du fragst, wie das gehen soll. Du sagst, ich bin doch kein Abraham, ich bin kein Elia, ich bin kein Paulus. Wie soll ich denn mit meinem kleinen Gott, mit meinem kleinen Leben Gott verherrlichen? Höre, Gott wird durch Vertrauen geehrt. Gott wird durch ein Leben im Glauben verherrlicht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das gefällt Gott. Ich möchte an der Stelle etwas sehr Grundlegendes sagen und ich gäbe viel drum, wenn ich es jedem verständlich machen könnte. Die Bibel offenbart unseren Gott als einen Gott der Liebe. Das wissen wir. Gott ist ein Gott der Liebe und Liebe ist ihrem Wesen nach Beziehung. Da ist ein Liebender und eine Geliebte, ein Geliebter, da ist Beziehung zwischen den beiden. Liebe ist Beziehung. Und Liebe drängt sich nicht auf, sondern sie möchte beim anderen Gegenliebe erwecken. Liebe möchte Gegenliebe erwecken. Schaut, und das ist das Thema der ganzen biblischen Offenbarung. Von 1. Mose bis zu Offenbarung 22 geht es darum, Gott sucht ein Volk, das seine große Liebe aus freien Stücken erwidert. Gott sucht Gegenliebe. Wenn ihm das gelänge, dass Menschen ihn freiwillig gegenlieben, seine Liebe erwidern, dann würde Gott dadurch geehrt. Ein Liebender wird geehrt, wenn er wiedergeliebt wird. Und wenn seine Liebe verschmäht wird, wird er nicht geehrt. Gott wird geehrt, wenn er wiedergeliebt wird. Schaut, am Anfang des Buches Hiob kommt der Satan mit einer ungeheuren Unterstellung vor Gott. Er sagt, ha, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Macht er das umsonst? Der hat doch da was im Sinn. Der erwartet doch etwas zurück für seine Frömmigkeit. Mit anderen Worten sagt der Teufel zu Gott, du glaubst doch nicht etwa, dass dieser Kerl nur um deinetwillen so fromm ist, dass der dich wirklich lieb hat? Der wartet doch nur auf Gegenleistung. Der schielt nach deinem Segen. Er gibt dir seine Frömmigkeit und als Gegenleistung gibst du ihm Gesundheit, Wohlstand und Lebensglück. Stimmt's? So kommt der Teufel mit dieser unglaublichen Unterstellung. Merkt ihr, worauf er hinaus will? Er klagt Gott der Unfähigkeit an, in seinen Geschöpfen eine aufrichtige Zuneigung und ein kindliches Vertrauen in seine Güte hervorzurufen. Diese Anklage, die trifft ins Mark. Die trifft ins Mark. Er sagt, Gott, das ist nur ein Mächtiger, dem Feiglinge schmeicheln. Die winseln so vor ihm rum und ducken sich und schmeicheln ihm ein bisschen. So ist Gott. Das ist das Gottesbild, das der Teufel hat. Hoffentlich nicht auch einige unter uns. Der Teufel sagt, Gott hat keine Freunde und keine Kinder. Der hat nur Diener und Sklaven, die so vor ihm rumkriechen und ihm so ein bisschen huldigen, weil er sie zwingt. Das behauptet der Teufel. Halten wir da einen Augenblick inne. Hat er am Ende recht oder hat er Unrecht? Wie ist das mit meiner Gottesbeziehung? Ist Gott für mich nur ein mächtiger Herrscher, vor dem ich so ducke und winsle und schmeichle? Oder ist er mein liebender Vater geworden? Liebe ich Gott um seiner selbst willen? Wir haben vorhin das Lied gesungen. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das singen wir so leicht, aber das ist ein kapitaler Hirsch, kann ich euch sagen, ja. Diese Aussage. Ist er mir nur nahe, wenn es mir gut geht und alles glatt läuft? Oder habe ich auch schon ein wenig gelernt, ihm in dunklen Stunden zu vertrauen? Gott wird durch Liebe und Vertrauen geehrt. Er hat die Verantwortung für mein Leben völlig übernommen. Ich glaube das, weil es die Bibel sagt. Und in welche Situation ich auch kommen mag. Ich weiß, Jesus Christus ist auf dem Berg, im Bild gesprochen, und er sieht mich beim Rudern, auch wenn ich Not habe beim Rudern, wenn Gegenwind da ist. Er ist auf dem Berg und er sieht mich. Ich muss ihn nicht sehen. Ich glaube, ich weiß es im Glauben, er ist auf dem Berg, auch wenn ich ihn nicht sehe, wenn Wolken da sind. Er ist auf dem Berg, das ist starker Glaube. Er sieht mich und das genügt mir. Jesus sah damals, dass die Jünger Not litten beim Rudern. Und genauso sieht er heute deine gegenwärtige Not. Wir haben es eben schon so ein bisschen beim Austausch anklingen gehört. Was für Nöte im Leben von vielen von uns sind, die hier sind und derer, die nicht hier sind. Was für Nöte allein bei uns zusammenkommen. Er sieht deine Vorgesetzten und deine Arbeitskollegen. Er sieht deine Lehrer und deine Mitschüler. Er sieht Prüfungstermine und Bewerbungen. Er sieht auch die Untersuchungen bei Ärzten und Krankenhäusern. Er sieht die Medikamente, die du einnehmen musst. Er weiß um den Eingriff, der bevorsteht. Er sieht Schmerzen des Leibes. Er sieht auch die Schmerzen der Seele. Er sieht Unterforderung genauso wie Überforderung. Er sieht deine Ehe, er sieht deine Schwangerschaft, er sieht deine Kinder, er sieht ihre Entwicklung, er sieht jedes Unrecht, das dir widerfährt, falsch ausgefüllte Kellerpläne und solche Dinge. Er sieht alle Dinge, die mit unserem Leben zu tun haben. Bitte fasse es heute Morgen im Glauben und halte daran fest, der Herr ist im Bild gesprochen auf dem Berg und er sieht dich beim Rudern. Er sieht auch den Gegenwind. Er sieht dich. Wenn dein Christenleben von dieser Wirklichkeit geprägt wird, mehr und mehr, dann wird dein Glaube stark werden. Dann wächst du hin zu starkem Glauben. Das ist starker Glaube. Er weiß, der Herr ist auf dem Berg und er sieht mich. Und er wird eingreifen zu seiner Zeit, auch wenn es zur vierten Nacht war. Und noch etwas könnte uns helfen, im Glauben zu wachsen und fest zu werden. Starker Glaube weiß auch, dass Versuchungen und Prüfungen kommen müssen. Sie dienen uns zur Vor- und Zubereitung für künftige Aufgaben. Starker Glaube weiß das. Versuchungen und Prüfungen gehören zum Christenleben. Sie werden kommen. Nirgendwo in der Bibel ist uns versprochen, dass wir auf Rosen gebettet sein werden und dass dieses falsche Evangelium, das leider von manchen verkündigt wird, komm zu Jesus und alles ist in Butter. Komm zu Jesus, nimm ihn an und deine Probleme sind weggeblasen. Komm zu Jesus und du wirst bis an dein Lebensende glücklich und zufrieden und gesund sein und vielleicht auch noch reich werden. Das ist ein falsches Evangelium. Das finden wir nicht in der Bibel. Da lasst uns sehr wachsam sein, wo so etwas verkündigt wird. Da sollten wir diese Verkündiger aufmerksam machen, dass sie irren, dass sie ein falsches Evangelium verkündigen. Schaut, der Herr Jesus war und ist der beste Pädagoge. Er will seine Jünger erziehen. Als die 12 zum ersten Mal in Seenot kamen, Markus 4, da war er mit ihnen im Boot. Da schlief er hinten im Boot. Er war aber mit ihnen. Und dann stillte er den Sturm mit majestätischer Geste. Er sagte zu den Naturgewalten, schweig und verstumme. Jetzt hat er sie wieder auf den See geschickt, aber diesmal allein, ohne ihn. Er geht auf den Berg hinauf und die Jünger fahren allein auf den See. Das war eine Stufe schwieriger. Das war eine Prüfung für die Jünger. Das war die zweite Klasse. Er hätte auch sofort erscheinen können, aber er kam erst um die vierte Nachtwache, das heißt um 3 Uhr nachts etwa. Das waren einige Stunden, die die Jünger dort rudern mussten im Gegenwind. Er hätte sofort erscheinen können, er hat es nicht getan. Er wollte, dass seine Jünger etwas lernen. Er wollte lernen und mir ist es so wichtig, ich wünschte, ich könnte das noch schneller und regelmäßiger praktizieren. Aber ich habe mir eigentlich angewöhnt, wenn ich in irgendeine Schwierigkeit komme, wenn Schmerzen auftreten, Unwohlsein, wenn Probleme auftreten in der Familie oder auch hier in der Gemeinde, wenn irgendetwas kommt, dann möchte ich gerne beten, Herr, jetzt hilf zuerst, dass ich die Lektion lerne, die ich lernen soll jetzt durch diese Schwierigkeit. Und dann kannst du sie auch wegnehmen. Nicht gleich beten, Herr, mach das, nimm das weg und mach das gleich wieder gesund und den Husten weg und den Schnupfen weg und das alles gleich weg und die Schwierigkeiten und lass meine Kinder Musterkinder werden. Immer gleich alles wegbeten, bevor wir beten, Herr, lass mich doch erstmal die Lektion lernen, die ich jetzt lernen soll. Hast du das auch schon gemerkt? In Zeiten, wo alles glatt geht, lernen wir doch fast gar nichts. Solche Zeiten können für unser Glaubensleben sogar gefährlich werden. Da kommen wir leicht auf dumme Gedanken. Wir lernen alle viel mehr in Schwierigkeiten. Prüfungszeiten sind zwar schwere Zeiten, aber wenn sie mit dem Herrn durchstanden sind, haben sie meistens Wachstum und Reife bewirkt. Ist es nicht so? Ein letztes will ich noch anführen. Starker Glaube hält sich allein ans Wort. Gott hat geredet, es steht geschrieben in der Bibel und darauf vertraue ich. Es steht geschrieben, daran halte ich mich. Starker Glaube ist verwurzelt im Wort. Starker Glaube ist Wortglaube, Vertrauen aufs Wort. Es steht geschrieben. Nicht ich habe gefühlt, ich habe gespürt, ich habe erlebt. Es steht geschrieben. Zusammenfassend möchte ich sagen, starker Glaube weiß Christus auf dem Berg. Nehmen wir mal an, das ist der See Genezareth und Christus ist auf dem Berg. Starker Glaube sieht Christus auf dem Berg. Er braucht nicht zu sehen. Er hält sich an das geschriebene Wort der Bibel. Einem solchen Glauben muss dann nur gesagt werden, was zu tun ist. Ihm wird gesagt, was zu tun ist, und daran hält er sich. Moderater Glaube weiß auch um Christus auf dem Berg, aber dieses Gewissen genügt ihm nicht. Moderater Glaube braucht sichtbare Zeichen, wie die Jünger, denen sich Christus auf dem See zeigen musste. Er musste über den See wandeln und dann haben sie ihn noch für ein Gespenst gehalten, ja, aber er musste sich ihnen zeigen. Es genügte ihnen nicht zu wissen, Christus ist auf dem Berg und er hat auch dort die Verantwortung über mich und er wird seine Hand über mich halten. Er musste sich ihnen zeigen. Sie brauchten sichtbare Zeichen. Dem Thomas musste gesagt werden, Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und der Apostel Paulus fügt hinzu, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Im Glauben leben. Christus ist auf dem Berg und er betet. Und er hat die ganze Verantwortung für mein Leben und das genügt. Da muss ich nicht sehen. Ich bin auch noch nicht so weit, aber das möchte ich gerne lernen. Beim schwachen Glauben musste schließlich der Herr Jesus bildlich gesehen mit im Boot sitzen. Es genügte nicht, dass sie ihn sahen auf dem See wandeln. Er musste ins Boot kommen und er musste ihnen helfen und die Windeln wechseln und er musste da sein und um sie herum sein. Schwacher Glaube ist Babyglaube. Das mag vielleicht für die Anfangszeit im Glauben berechtigt sein, ist aber wirklich nicht das Ziel, das Gott mit einem jeden Gläubigen hat. Wir wollen keine Babys bleiben. Wir wollen wachsen im Glauben. Wir wollen zum vollen Mannesalter kommen, wie die Schrift sagt. Schenke uns doch, der Herr, das aufrichtige Verlangen nach Wachstum im Glauben, im vertrauenden Glauben. Nicht, damit wir mehr Glauben haben und uns dann auf die Schultern klopfen können. Oh, ich habe mehr Glauben. Sondern, damit der Vater im Himmel durch unser Leben im Glauben, im Vertrauen mehr verherrlicht werden. Das ist das Ziel.